Liebe Gemeinde, liebe Freunde, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst in der Corona-Zeit. Immer noch ohne Menschen hier im Raum, aber hoffentlich vereint zusammen im Geist, jetzt vor den Monitoren, vor den Fernsehern, vor deinem Handy, wo auch immer du jetzt diesen Gottesdienst verfolgst. Ich heiße dich herzlich willkommen und möchte vor der Predigt beten. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir uns ausrichten können auf dich durch deinen Sohn Jesus Christus. Jesus, ich bete, dass du uns als Gemeinde und als Freunde der Gemeinde verbindest im Heiligen Geist. Wir können jetzt nicht hier vor Ort zusammen sein, aber wir wissen uns in dir verbunden und da bitte ich dich jetzt, dass du mir Gnade gibst, jetzt einfach die Predigt rüberzubringen und alle, die das jetzt sehen und hören, dass du Gnade gibst, dass es etwas im Leben dieser Menschen bewirkt. Amen. Was bildest du dir eigentlich ein? Hat das schon mal jemand zu dir gesagt? Oder hast du das vielleicht auch selber schon mal zu jemandem gesagt? Dieser Satz ist in der Regel nicht so nett gemeint. Wenn wir diese Frage in den Raum stellen, dann haben wir es in der Regel mit jemandem zu tun, der aus unserer Sicht ein zu großes Selbstwertgefühl hat, sich selbst zu wichtig nimmt und seine eigene Bedeutung überschätzt. Was bildest du dir eigentlich ein? Also da entspricht die Vorstellung nicht so ganz der Realität. Und das ist ja so eine heikle Sache mit dem Thema Selbstwert, mit der Selbstsicherheit. Das kann Beziehungen belasten. Und wenn man diese Eingangsfrage gestellt hat, dann ist das meistens, deutet das auch darauf hin, dass da die Beziehung schon einigermaßen gestört ist. Ich meine, ich würde ja niemals an einem schönen romantischen Abend mit meiner Frau bei einem Glas Wein sagen, was bildest du dir eigentlich ein? Also da passt das ja irgendwie nicht, dieser Satz. Aber da, wo etwas schräg geworden ist im Selbstwert, in der Identität, auch in Beziehungen, da passt dieser Satz. Worauf bauen wir unseren Selbstwert eigentlich auf, unsere Identität? Die Frage ist, was kann mir da auch Sicherheit geben, wenn es um diese Frage geht? Für mich persönlich und für dich, der du zuschaust oder zuhörst. Wir suchen in unserem Leben immer Gründe dafür, warum wir gut sein können. Und dann schauen wir auf Dinge, die wir gut hingekriegt haben oder auf die Familie oder auf die Karriere oder den Schulabschluss. Und wir fangen an, uns zu vergleichen. Was macht mich wertvoll? Was gibt mir Sicherheit? Gehöre ich zur richtigen Seite? Bin ich damit da auf der richtigen Seite der coolen Menschen? Heute in der Predigt soll es um das Thema gehen, unzerstörbare Sicherheit. Also eine Sicherheit, die absolut trägt. Wir sind ja als Gemeinde momentan in einer Predigtreihe unterwegs im Philipperbrief. Und da gibt es gewissermaßen so eine Überschrift über den ganzen Brief, das ist Freude. Überrascht von Freude haben wir diese Predigtreihe genannt. Und eigentlich ist es bei Paulus so, dass er keinen Grund hatte, sich zu freuen, weil seine Lebensumstände ziemlich schlecht waren. Wir haben das schon einige Male gesagt. Er stand in der Situation, dass er gefangen war, dass er eventuell mit seiner eigenen Hinrichtung rechnen musste. Sein Begleiter und Freund Epaphroditus, der hatte eine Phase hinter sich, wo er schwer krank war, bis zum Tod sogar, fast gestorben wäre also. Und dann schreibt er einen Brief an die Gemeinde in Philippi und das Grundthema dort ist Freude. Vielleicht kannst du jetzt schon die Frage beantworten, wie oft kommt das Thema Freude im Philipperbrief vor? Genau, wenn du jetzt die letzten Male zugeschaut hast, 16 Mal. Wenn du das erste Mal dabei bist, hast du jetzt schon etwas gelernt für dein Leben. Im Philipperbrief geht es um mehrere Themen. Das erste, das haben wir in den letzten Wochen uns angeschaut, das große Thema war also, dem Evangelium gemäß zu leben. Eine demütige Haltung zu haben, von Christus zu lernen und das auch umzusetzen in Freundschaften. Wo es eben darum geht, auch im Kontext der Gemeinde in Philippi, wo Paulus dann später sagt, Evodia, das ist eine Christin in der Gemeinde, und Syntyche ermahne ich, zwei Schwestern, also die geistliche Schwestern sind, dass sie eines Sinnes sein sollen im Herrn. Also das ist gewissermaßen der Kontext. Darum geht es auch in der Gemeinde Philippi, also dass man wieder zusammen ist, dass man in Demut zusammen unterwegs ist. Das kann eben christliche Freude behindern, wenn da eben in die Beziehung etwas schiefgelaufen ist. Und das zweite große Thema, darüber wollen wir heute nachschauen, oder nachdenken, da geht es um die Irrlehrer. Also Menschen, die eine Botschaft hineinbringen in die christliche Botschaft, die das Ganze verändern, durchsetzen gewissermaßen. Da gab es also Menschen, die gesagt haben, du brauchst neben Christus noch etwas anderes, nämlich das Einhalten der jüdischen Gebote. Und da wird Paulus sehr dramatisch. Also da, wo es denn darum geht, dass du die Gesetze einhältst, dass du dich auf deine Herkunft berufst, dass du etwas vorzuweisen hast, da wird Paulus sehr dramatisch. Und da sagt er, also wenn ihr die Sicherheiten sucht in unserer Herkunft, in dem, was wir für Wohltaten vollbracht haben, wie gut wir doch sind oder wie eifrig wir sind oder wie gut wir das Gesetz eingehalten haben, dann bin ich raus, sagt Paulus gewissermaßen und wird richtig eifrig. Bei diesen Fragen nach Sicherheit, wenn wir also auf unsere eigene Herkunft schauen, auf unsere Wohltaten, auf unseren Eifer, ob wir alles richtig machen, bleibt ja immer so dieses Restrisiko. Reicht das? Und die Folge ist, dass so eine Unsicherheit da ist, dass man vielleicht auch Angst hat. Und das gibt es leider auch in christlichen Kreisen. Dass man sich eben nicht mehr sicher ist. Darum schreibt Paulus das ja hier. Paulus, also der große Gelehrte, ein sprachlich gebildeter Mann, der benutzt hier in diesem Text, den wir uns gleich anschauen werden, Worte, die man eigentlich auf einer Kanzel nicht hören möchte oder so in einem Kontext von Kirche und Predigt. Wir versuchen das unseren kleinen Kindern schon beizubringen. Wir sagen ja immer wieder, Scheiße sagt man nicht, sagt man zu kleinen Kindern ja. Aber Paulus tut genau das. Er benutzt dieses SCH-Wort und da wackeln einem die Ohren. Wir werden uns das gleich mal genau anschauen. Wenn du Christ bist, dann kennst du das vielleicht, dass da viele gesalbte Menschen durch die Gegend rennen und die einem sagen, was man alles tun und was man alles lassen sollte. Da kommen Menschen dann danach in die Seelsorge und sind sich nicht mehr sicher, ob sie noch Christen sind oder nicht. Ich schaffe das nicht. Ich bin nicht so fromm wie Bruder XY oder wie Schwester XY. Und ich hoffe und bete, dass du durch diese Predigt neu Freude bekommst an der Beziehung zu Jesus und dass das ausstrahlen kann, gerade in dieser Zeit, in der Krisenzeit, wo wir jetzt gerade auch als ganze Nation sind, wo man von den äußeren Umständen schon Angst und Schrecken haben kann, wo einem die Sicherheit flöten gehen kann, dass du Freude bekommst, dass du Sicherheit bekommst. Der heilige Franz von Assisi hat diesen schönen Satz gesagt: Bemüht euch, immer Freude zu haben, denn es steht dem Diener Gottes nicht gut an, vor seinem Bruder oder einem anderen Traurigkeit oder ein besorgtes Gesicht zu zeigen. Also Franz hat gesagt, wir sollen Freude ausstrahlen. Und das Zitat kann natürlich auch als Keule benutzt werden im christlichen Kontext, so als ob es keine schweren Zeiten, keine Traurigkeit geben dürfte und nur Halleluja. Das ist natürlich nicht gemeint, auch in dieser Predigt nicht. Das hat auch Paulus nicht gelehrt. Aber was Paulus uns immer wieder zeigen will in diesem Text ist, dass es eine Grundlage für eine Freude gibt, für eine Sicherheit. Und das ist die Beziehung zu Gott. Und darum soll es gehen. Nicht die rosarote Brille aufzusetzen und auch nicht zu sagen, dass es keine Angst und keine Tränen geben darf, sondern Paulus sagt, es gibt eine unzerstörbare Sicherheit. Das, was einem ein Fundament gibt, auch wenn es um einen herum nicht gut läuft. Es gibt eben viele Menschen, die sagen, ich habe mir eine Sicherheit gebaut, ich habe mir ein Fundament geschaffen und das wird dann bröckelig. Paulus würde sagen, ich habe etwas, was über all das, was wir in dieser Welt finden können, an scheinbaren Sicherheiten, was darüber hinausgeht. Paulus sagt, ich habe das Superding gefunden. Wir werden uns gleich ein Wort anschauen in der Predigt, das heißt Hyperecho. Da steckt das griechische Wort drin, Echo, also haben. Und ich habe noch etwas darüber hinaus. Ich habe das Superding gefunden, das Überding, das übermäßig übertriebene gute Ding, das habe ich gefunden. Und das soll uns Sicherheit geben. Wir schauen uns mal den Text an, der Grundlage für die heutige Predigt ist, nämlich Philipper 3, die Verse 1 bis 9. Weiter, meine Brüder und Schwestern, freut euch in dem Herrn. Dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Nehmt euch in Acht vor den Hunden. Nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern. Nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch. Obwohl ich meine Zuversicht auch aufs Fleisch setzen könnte. Wenn ein anderer meint, er könne sich aufs Fleisch verlassen, so könne ich es viel mehr, der ich am achten Tag beschnitten wurde aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, auf dass ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, durch den Glauben. Luther übersetzt hier in Vers 1 weiter, also im Übrigen. Also hier kommt das neue Thema hinein, nämlich Paulus, wie er gegen die Irrlehrer kämpft. Also noch einmal, freut euch, hatte er schon ein paar Mal aufgefordert. So nach dem Motto, es könnte anfangen jetzt zu nerven, dass ich über Freude spreche, aber ich tue es trotzdem. Ich wiederhole es wie ein guter Pädagoge noch einmal, darum geht es mir, freut euch. Und dann setzt er an, den Irrlehrern in der Gemeinde Philippi richtig das Wasser abzugrasen, Wasser abzulassen. In Vers 2 geht es los mit einer dreifachen Wiederholung von diesem Imperativ, achtet darauf, also Achtung, Achtung, Achtung. Achtung, da sind Hunde, Achtung, da sind böswillige Arbeiter, Achtung vor der Zerschneidung. Paulus sagt also, er ist erschrocken darüber, dass die Christen sich auf solche Sachen wieder einlassen. Das kann doch nicht wahr sein. Hab Acht. Im Galaterbrief wird Paulus ähnlich energisch. Da sagt er sogar, liebe Galater, wer hat euch verhext? O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert oder verhext, könnte man übersetzen, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt wurde als der Gekreuzigte. Paulus weiß also, dass die Gemeinde als Gemeinschaft zusammenlebt und dass das Leben nicht einfach nur gefahrlos ist und rosarot und schön und toll und fromm, sondern er sagt, schaut genau hin, Achtung. Das Wort Achtung im Deutschen, das ist ja ein Ruf oder ein Aufschrei zur Vorsicht oder wenn man andere Leute zur Aufmerksamkeit ermahnen will. Und das tut Paulus hier auch. Schaut hin. Könnt ihr das nicht sehen? Es bringt euch doch weg von Christus, dem Gekreuzigten. Auch in unserer Zeit heute, in unseren frommen Kreisen, wird ja teilweise von der Unterscheidung der Geister gesprochen. Und wo man dann 150 verschiedene Kriterien hat und einige Leute sind dann ganz, ganz besonders begabt und begnadet und auf die muss man dann hören und so weiter. Und Paulus sagt hier, stopp mal, das, was euch von Christus, dem Gekreuzigten, wegbringt, darauf kommt es an. Das ist schon mal ein guter Maßstab. Ich habe in der Bank gearbeitet vor einiger Zeit, vor vielen Jahren, und da gab es die Bundesbank. Und bei der Bundesbank hat man Bargeld abgeholt und da hatte man große Bestände an Bargeld. Da gab es Leute, die jeden Tag ganz viel Geld gezählt haben. Die haben jeden Tag viele 100-Euro-Scheine in der Hand gehabt und wenn sich dort eine falsche Note eingeschlichen hat, dann haben die das gespürt, weil die jeden Tag das Echte in der Hand gehabt haben. Die wussten, wie sich ein echter 50-Euro- oder 50-Mark-Schein anfühlt. Und wenn sie ihr Geld gezählt haben, dann war da ein Falscher dazwischen. Das haben die gefühlt zum Teil. Das ist doch ein falscher 50er. Also es kommt drauf an, sagt Paulus, achtet darauf, dass ihr auf Christus achtet, den Gekreuzigten. Was bringt dich ihm näher? Es geht also nicht darum, alle möglichen Irrlehren zu kennen, sondern es geht darum, Christus zu kennen, den Gekreuzigten. Und dann fängt er an mit den Hunden. Damit meint er natürlich nicht echte Hunde. Also alle Tierliebhaber hier können ganz entspannt bleiben. Paulus benutzt hier ein Bild. Und Hunde waren zu der damaligen Zeit keine netten, schönen, süßen Haustiere, so die süßen weißen Pudel oder so, sondern das waren die Tiere, die auf der Straße gelebt haben, die sich vom Aas ernährt haben, die zum Teil nicht bestattete Leichen gefressen haben. Das waren also Tiere, wo man sagen würde, boah, die wollen wir gar nicht im Haus haben oder auf dem Grundstück haben. Also man hat sich eher für ihn geekelt. Man hat sie im übertragenen Sinn im Judentum benutzt als Wort für die Feinde. Und Paulus meint hier gerade diejenigen, die sich für gottesfürchtig halten, weil sie das Gesetz halten und die anderen in ihre religiöse Form hineinpressen, das sind eigentlich gerade die Hunde. Er meint also gerade diejenigen, die sagen, wir haben den hohen ethischen Standard, die Reinheit des Gebotes gehalten und ihr müsst uns jetzt bitte uns in unsere Form reinpassen. Da benutzt er gerade dieses Schimpfwort. Und dann spricht er von den böswilligen Arbeitern. Arbeiter ist wahrscheinlich eine Selbstbezeichnung der Gegner, die Paulus hier meint, weil Paulus dieses Wort für sich selbst nie benutzt hat, sondern das sind die Leute, die im frommen Gewand daherkommen. Ich habe mich doch so abgemüht für euch. Ich habe mich doch so ereifert für euch. Nicht jeder Mensch mit einer Mission, also mit einer Sendung, bringt uns Jesus näher. Achtung, sagt Paulus. Nicht jeder Mensch, der einen missionarischen Eifer hat, bringt uns zu Christus näher. Es gibt Menschen mit einem missionarischen Eifer, der ihnen selber hilft. Und da sollen wir achtsam sein. Dann geht es um die Zerschneidung. Also da, wo was verschiedentlich gedeutet wird, entweder auf die Beschneidung, die Gegner von Paulus gefordert haben, oder Menschen, die in anderen Riten unterwegs waren, wo man auch den Körper zum Teil verstümmelt hat. Wie auch immer, es ging darum, auf äußere Zeichen zu setzen, damit man dazugehört. Die gesagt haben, der Christusglaube alleine reicht nicht. Du brauchst ein äußeres Zeichen noch. Erst dann bist du komplett. Das ist das volle Evangelium. Jesus reicht nicht. Das volle Evangelium ist Jesus plus das Gesetz. Das ist das, was die Feinde gesagt haben. Und damit waren sie im missionarischen Sinne unterwegs. Also, Christus und dann hast du erst das volle. Das war die Botschaft. Und Paulus sagt, stopp. Christus allein, der Gekreuzigte, das ist die frohe Botschaft. Nicht mehr und nicht weniger. Und in Vers 3 heißt es dann, wir, die wir zu Christus gehören und rühmen, also uns des Christus rühmen und uns nicht verlassen auf das Fleisch. Ein sehr merkwürdiges Wort, wo man sich die Frage stellt, was bitteschön soll das denn jetzt sein? Sich auf Fleisch verlassen. Verlasse ich mich auf ein Schnitzel? Verlasse ich mich auf ein Pökelfleisch? Da mag der eine sagen, ich bin Vegetarier, ich verlasse mich also gar nicht auf Fleisch, bin ich also jetzt auch schon Christ? Nein, Paulus erklärt das gleich. Fleisch ist gewissermaßen die natürliche Herkunft, das, was ich aus eigener Kraft hinbekommen kann. Das ist nämlich der Gegensatz, der in Vers 3 aufgezeigt wird von Paulus. Der Geist Gottes und das Fleisch. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch. Das ist der Gegensatz, den Paulus hier aufzeichnet. Die Beschneidung, die er hier verdeutlicht, das ist also etwas, was uns geschenkt wird vom Heiligen Geist. Nur durch den Heiligen Geist kann ich geistlich sein, im christlichen Sinne. Und das wiederum wird mir sogar geschenkt. Es ist also nichts, was zu tun hat mit meiner eigenen Performance, dass ich mich rühmen kann, meiner eigenen tollen Taten oder was meiner eigenen Herkunft. Nichts, worüber ich mich selbst definieren kann, das, was ich selber gut hingekriegt habe. Und das erklärt Paulus dann im Folgenden an seinem eigenen Beispiel. Er zeigt gewissermaßen seinen inneren Lebenslauf auf. Er holt seinen Lebenslauf raus und sagt so, das, wenn es darum gehen sollte, nach den äußeren tollen Taten zu leben, quasi im Fleisch zu leben, dann wäre ich perfekt. Ich habe das alles gut hingekriegt, sagt Paulus hier. Und so ist es ja auch bei uns in unserer heutigen Zeit. Wenn du dich irgendwo bewirbst für ein Studium oder für eine Arbeitsstelle, dann schaust du auf deinen Lebenslauf und schickst den in der Regel hin. Dein Lebenslauf ist dein Argument, warum du richtig bist für den neuen Job oder für die Schule. So funktioniert das in der Arbeitswelt oder auch in den Schulen. Mein Sohn wechselt jetzt im Sommer auf eine andere Schule und da hat uns keiner gefragt, ob wir unseren Sohn toll finden und ihn lieb haben und solche Dinge. Was gefragt war, ist das Zeugnis. Und so funktioniert das auch in Freundschaften. Da werden äußere Kennzeichen häufig dafür hergenommen, ob man Freunde wird oder nicht. Ob man im richtigen Fußballverein ist oder den richtigen Fußballverein mag. Oder ob man in der richtigen Partei ist. Da sprechen wir von Parteifreunden. Kann man mithalten mit bestimmten Leuten? Gehöre ich zu dieser Gruppe dazu? Bin ich auch cool? Warum müssen einige Jugendliche immer eine bestimmte Marke an Klamotten tragen? Weil man dazugehören will. Man möchte zum Kreis der Erlauchten dazugehören. Ich will dazugehören. Oder in Liebesbeziehungen. Wie sieht er aus? Wie sieht sie aus? Was macht er beruflich? Und wie sind die finanziellen Perspektiven für die Zukunft? Letztlich ist es ein System. Sogar bei uns selbst, in unserem eigenen Leben. Wir schauen darauf, was wir alles gut hingekriegt haben oder nicht gut hingekriegt haben. Was wir geschafft haben und was wir nicht geschafft haben. Und unser eigenes Versagen, unsere negativen Seiten stehen uns dabei sehr häufig sehr präsent vor Augen. Wenn du einen schlechten inneren Lebenslauf hast, dann läufst du mit diesem Gefühl rum, wo du sagst, ich verfluche mich selbst vielleicht, ich hasse mich selbst, weil ich es eben nicht geschafft habe. Und Paulus sagt, wenn es darum gehen würde, eine äußere Sicherheit zu haben, ich habe es gut hingekriegt. Mein Lebenslauf ist super. Paulus hatte also nicht diese typische christliche Karriere, die man ja häufig so propagiert, so, dass man erstmal ganz unten sein muss und dann begegnet einem Gott und dann wird man am Ende Christ und das ist alles ganz toll. Bei Paulus war es gar nicht so. Paulus ging es super. Und am Ende als Christ sitzt er im Gefängnis und da muss man sich die Frage stellen, ja, also lieber Paulus, was soll das jetzt? Rein von außen betrachtet. Paulus sagt, meine Sicherheit, wenn das meine Herkunft ist, kein Problem. Wenn es meine persönlichen Leistungen sind, kein Problem. Schauen wir uns mal genau an. Er kommt der typische Viererschritt bei ihm. Zunächst sagt er, ich bin Jude, das ist mein Volk und ich, der Stamm und meine Familie. Das ist die Sicherheit durch Geburt. Er beginnt, ich bin Jude, am 8. Tag beschnitten. Also ein äußeres Ritual ist zur richtigen Zeit, am richtigen Ort passiert. Ein äußeres Zeichen kann einem aber keine Gewissheit geben. Es gibt ja Parallelen auch zur Tauffrage, wo man sagt, okay, die Beschneidung hat eine Parallele mit der Taufe. Das ist der Grund, warum wir als Kirche auch kritische Anfragen zur Taufpraxis der Kindertaufe haben. Wenn nämlich ein äußeres Ritual einem Heilsgewissheit geben soll, dann bleiben viele Fragen offen. Dann sagt er weiter, aus dem Volk Israels. Ich komme aus dem Volk Israel. So nach dem Motto, wenn man zu Israel gehört, dann muss Gott einen ja mögen. Ich gehöre zur richtigen Nation. Ich bin Ostfriese, also Gott muss Ostfriesen mögen. Die Stammeszugehörigkeit kann einem Sicherheit geben. Und das hat es leider in unserem Land vor vielen Jahren auch schon mal gegeben, dass Menschen aufgrund der Zugehörigkeit zur Nation eine Sicherheit gesucht haben, die sich als absolutes Trugbild erwiesen hat. Und eine ganze Generation ist traumatisiert worden, weil sie für Führer und für Deutschland gelebt haben. Paulus setzt dann weiter und sagt, ich bin vom Stamm Benjamin. Also sogar von einem der besten Stämme, wenn man so will, weil Benjamin war der einzige der 12 Erzväter Israels, der im gelobten Land geboren wurde und hatte in der Armee Israels hatten die Benjaminiten einen Ehrenstatus. Und dann sagt er sogar, ich bin Hebräer von Hebräern. Also nicht einer, der von Geburt an Hebräer war und dann nach außen hin als Grieche gelebt hat, so nach dem Motto, ja, da ist zwar meine biologische Herkunft, aber ich lebe hier assimiliert in dem Land, sondern einer, der wirklich das gelebt hat. Ich bin Hebräer von Hebräern und ich habe das wirklich nicht einfach nur auf dem Papier gelebt, sondern ich habe das ehrlich gemeint. Paulus hat es ernst gemeint, seine Familie hat es ernst gemeint. Und dann fängt er an, in einem zweiten Teil seine persönlichen Leistungen aufzuzählen. dem Gesetz nach ein Pharisäer. Also die Pharisäer waren diejenigen, die es wirklich ernst gemeint haben. Sie haben die Gebote Gottes ernst genommen. Sie sind vergleichbar mit vielen Freikirchlern heute, mit unserer freikirchlichen Kultur vielleicht. Diejenigen, die die Bibel wirklich ernst genommen haben. Er hat an Gott geglaubt, er hat gebetet, er war peinlich genau dabei mit dem Geldspenden. Und auch heute gibt es Menschen, die sagen, ich habe doch noch nie etwas Böses getan. Ich habe doch kein Problem damit, dem Gesetz gehabt. Ich habe doch alles richtig gemacht. Ich bin doch eifrig gewesen. Dann geht er weiter, sagt, ich war ein Verfolger der Christen. Wörtlich steht dort, ich bin ein Eiferer gewesen. Er wollte also die Abgefallenen aus dem Judentum zurückholen und hat sich damals das Okay geholt von der höchsten geistlichen Autorität in Jerusalem. Wir können das nachlesen in der Apostelgeschichte, wo es heißt, damals noch der Name Saulus. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagoge, dass er Anhänger dieses Weges, gemeint waren die Christen, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Also er hat sich Brief und Siegel geben lassen, um diese Christen gefangen nehmen zu dürfen. Er war ein richtiger Eiferer. Apostelgeschichte 9, die Verse 1 und 2, kann man das nochmal nachlesen. Er hat sich das wirklich nochmal bestätigen lassen. Und dann sagt er, nach der Forderung des Gesetzes war ich untadelig. Er hatte also keinen Grund, ein schlechtes Gewissen zu haben. Er hatte alles richtig gemacht. Er betrachtete sich selbst als fehlerlos. Und das gibt es auch heute noch Menschen, die sagen, warum brauche ich Vergebung? Ich habe doch nie was gemacht. Ich brauche keinen Gott. Ich habe doch immer alles richtig gemacht. Ich habe kein schlechtes Gewissen. Paulus würde sagen, das mag sein, war bei mir auch so, aber gibt es wirklich Sicherheit in deiner Beziehung zu Gott? Ist das der Grund, warum du deine Identität, deinen Selbstwert ja auf einem Fundament hast, deine eigene Performance, weil du alles gut gemacht hast? Paulus sagt, ich habe etwas darüber gefunden. Da schauen wir gleich nochmal genau hin. Und dann fängt er nämlich hier an, in Vers 7, eine Gewinn- und Verlustrechnung aufzustellen. Aus dem Rechnungswesen kennen wir das. Da sagt er in Vers 7, aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Oder man kann auch übersetzen, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Gewinn- und Verlustrechnung. Also alles, was ich früher richtig gemacht habe, was bei mir auf der Gewinnseite war, heute ist es für mich Schaden geworden. Verlust. Alles verloren. Aber nicht, ich stehe mit leeren Händen da, sondern ich habe etwas gefunden, was viel wichtiger ist als alles, was ich sonst hatte. Ihr merkt, es geht nicht darum, dass ein Mensch, der Christ wird, einfach vorher keine Religion hatte oder mit Religion nichts am Hut hatte. Das war bei Paulus überhaupt nicht der Fall. Es geht nicht darum, eine Reihe von Geboten und Gesetzen einzuhalten und zur Kirche zu gehen. Es ist ja häufig so, dass Menschen heutzutage auch glauben, das sei Christsein. Der Weg, Christ zu werden, würde bedeuten, einfach nur sich etwas anzuhören über Gott und dann zur Kirche zu kommen. Oder anfangen zu beten. Oder so nach dem Motto, hör auf, Gottes 10 Gebote zu brechen und halte dich jetzt einfach an die 10 Gebote, dann bist du schon Christ. Nein, das ist nicht so. Es gibt eine süße Geschichte von Dorothy Sayers, die ich euch hier kurz zum Besten geben will. Eine Geschichte von einem Missionar, der mit einem einheimischen Häuptling eines primitiven Stammes irgendwo in der Welt über das Christentum sprach. Also die hatten schon ein bisschen über den christlichen Glauben gesprochen und der Häuptling stellt jetzt so seine Frage. Nun lass es mich geradeaus fragen, wenn ich ein Christ werde, dann kann ich meinen Nachbarn nicht mehr umbringen, ihm den Kopf abschneiden und einen Schrumpfkopf draus machen? Der Missionar sagt, ja, das ist richtig. Der Häuptling sagt dann weiter, das bedeutet, ich kann nicht seine Frau kidnappen, also die Nachbarsfrau, und diese Frau in meinen Harem stecken und sie wie meine Frau gebrauchen. Ich kann die Frau also nicht stehlen, sagt der Missionar. Ja, genau, das ist richtig. Der Häuptling fragt weiter. Und ich kann nicht die Dörfer von meinen Nachbarn abfackeln oder die Häuser abfackeln und niederbrennen. Der Missionar sagt, ja, richtig, so ist es. Der Häuptling sagt, ich bin 70 Jahre alt. Ich kann diese Dinge alle sowieso nicht mehr tun. Also ich bin schon Christ. Ich kann keine Menschen mehr jagen, keine Frauen mehr vergewaltigen und keine Dörfer mehr plündern. Also ich bin schon Christ. Das ist der Versuch, sich über die eigenen Guttaten eine Position zu erarbeiten, Kontrolle zu haben. Ihr sagt dem Motto, ja, ich bin ja schon auf der richtigen Seite. Und da gibt es zwei Wege, Kontrolle über das eigene Leben zu behalten. Der eine ist, ohne Religion zu leben, so nach dem Motto, ja, ob das in der Bibel alles stimmt, mag dahingestellt, ich habe da noch meine Zweifel und will damit eigentlich auch gar nichts zu tun haben. Ich will mein eigenes Leben leben. Und die andere Seite ist eben Religion. Ich befolge Regeln, ich befolge die Regeln vielleicht sogar besser als die anderen. Ich gehe in eine Kirche, ich baue vielleicht sogar eine Kirche auf, ich werde sogar Pastor. Man kann so auch unterwegs sein. Gott muss mir doch jetzt ein gutes Leben schenken. Das ist vielleicht der Versuch, Gott in die eigene Tasche zu stecken. Das macht nach Paulus nicht den wirklichen Christen aus. Paulus sagt, ich erachte es alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir alles zum Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, dass ich Christus gewinne. Und hier kommt dieses Wort, dass ich alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis, überschwängliche Erkenntnis, so hat Luther dieses Wort übersetzt, Hyperecho. Hyper, also über, Echo haben. Ich habe etwas darüber. Also ihr könnt mir alles sagen, sagt Paulus, alles gut und schön, wie ihr eure Sicherheiten zusammenbaut, aber ich habe etwas gefunden, was darüber hinausgeht. Überhaben. Etwas Überragendes gewissermaßen. Bei Paulus war dieser Weg zu Christus, also dieses Umkehrerlebnis, was er hatte, das hat sein komplettes Bekenntnis verändert, seine Werte verändert, seine Prioritäten haben sich verändert, seine Identität, seinen Selbstwert, seine Sicherheit haben sich komplett durch die Begegnung mit Jesus verändert. Und Paulus verliert in diesem Moment sogar seine gute Erziehung und sagt dann, ich erachte es für Dreck. Wortwörtlich könnte man übersetzen, für Scheiße. Mein altes Leben ist mir Scheiße geworden. Ich achte es für Scheiße. Man kann es für vergammeltes Essen oder eben für Exkremente benutzen, dieses Wort. Und hier ist Paulus sehr krass in seiner Ausdrucksweise. All meine Errungenschaften, all meine Hoheitstitel, mein Bundesverdienstkreuz, meine akademischen Ehren, meine tolle, stolze Familie, alles Mist, sagt Paulus. Ich kann es alles beiseite packen. Ich habe Christus gefunden. Darauf kommt es an. Das ist meine Sicherheit. Die Dinge an sich sind nicht schlecht. Die persönliche Herkunft ist nicht schlecht. Deine akademischen Ehren sind alle toll. Deine tolle Familie, super, genial. Paulus benutzt das an anderer Stelle auch, dass er sagt, dass er auf seine israelitische Herkunft auch positiv eingeht. Aber als Weg zur Sicherheit in der Identität, als Weg zur Sicherheit in Bezug auf Gott, da lässt er das in keinster Weise irgendwo stehen. Da ist es Dreck. Wenn man es nochmal sich im Kontext anschaut, ich achte es für Dreck, auf dass ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die vor Gott kommt, durch den Glauben. In ihm gefunden werden, sagt Paulus hier. Also wenn jemand anfängt zu suchen, na, was hast du denn zu bieten? Ja, wer bist denn du eigentlich? Dann sagt Paulus, bei mir kommt es nicht mehr auf meine Herkunft an. Ich kann, wenn jemand nach Sicherheitsmerkmalen bei mir sucht, warum ich liebenswert bin, warum ich geliebt bin, ich schaue nicht mehr auf meine Herkunft, nicht mehr auf meine persönlichen Errungenschaften, nicht mehr auf meinen Eifer. Wenn du mich suchst, dann such mich bei Jesus. Bei Jesus, da findest du mich. Er hat das Leben gelebt, das ich hätte leben sollen. Und er ist den Tod gestorben, den ich hätte sterben müssen. Das ist eben diese Gegenüberstellung, die Paulus hier benutzt. Die Gerechtigkeit, meine Gerechtigkeit und die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, durch den Glauben an Jesus. Wir suchen als Menschen diesen perfekten Lebenslauf vor anderen Menschen und vor uns selbst. Und ein Christ ist jemand, der sagt, ich schaue nicht mehr auf, was ich geschafft habe, nicht mehr auf das, was andere von mir denken, sondern ich schaue darauf, dass Gott mir diesen perfekten Lebenslauf schenkt in Jesus. Und das kann mir Sicherheit geben. Das ist unüberbrückbar, unüberbietbar. Da gibt es nichts mehr drüber. Im Epheserbrief benutzt Paulus ein anderes Bild, um diese Sache auf den Punkt zu bringen. Da spricht er von dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Also wie bei einem Soldaten, der eine schusssichere Weste anhat. Egal wie gut oder nicht gut mein Leben ist. Meine Gerechtigkeit ist Christus. Wenn wir so als Menschen ohne Gott unterwegs sind und wenn es darauf ankommt, gewissermaßen, ob ich jetzt alles richtig gemacht habe. Und wenn ich es nicht richtig mache, muss ich das irgendwie wieder gut machen. Ich muss irgendwie nach außen gut performen. Ich muss das hinkriegen. Das würde Paulus sagen, das ist deine eigene Gerechtigkeit. Das ist so rumzulaufen ohne schusssichere Weste. Paulus sagt, wenn aber Christus deine Sicherheit ist, dann läufst du rum mit einer schusssicheren Weste. Diese Sicherheit ist unzerstörbar, weil Christus den Tod und die Hölle besiegt hat. Sie konnten ihn nicht aufhalten. Gerechtigkeit wird also ein Begriff der Beziehung herstellt, ein Begriff, der auch Beziehung ausdrückt, nämlich vor Gott gerecht dazustehen. Und das nicht mehr aus eigenen Dingen, aus eigenen Werken, sondern aus dem, was er getan hat. Zum Schluss möchte ich nochmal ein Beispiel bringen aus der Kirchengeschichte von Martin Luther. Er war ein verheißungsvoller Anwalt und versuchte ein rechtschaffenes Leben zu führen. Er suchte also Gerechtigkeit vor Gott. Zum Ärger und gegen den Willen des Vaters wurde er Mönch, fastete tagelang, verbrachte schlaflose Nächte im Gebet und befreite sich von körperlichen Begierden. Und trotzdem war immer die Frage bei ihm, wie kann ich heilig vor einem gerechten und fordernden Gott stehen? Und dann las er eines Tages erneut den Römerbrief und plötzlich verstand er es. Später schreibt er, ich war wirklich von dem außergewöhnlichen brennenden Wunsch gefesselt, Paulus in seinem Brief an die Römer zu verstehen. Aber ein einzelner Begriff im Kapitel 1, Vers 17 war mir dabei im Weg, die Gerechtigkeit Gottes. Denn ich hasste das Wort Gerechtigkeit Gottes. Ich hatte gelernt, es so zu verstehen, dass Gott gerecht ist und den ungerechten Sünder bestraft. Ich wütete mit einem strengen und bekümmerten Gewissen, bis ich zu verstehen begann, dass die Gerechtigkeit Gottes die ist, durch die der Gerechte mit Hilfe eines Geschenkes Gottes, nämlich des Glaubens, lebt. Hier hatte ich das Gefühl, dass ich ganz neu geboren war und dass mir das Tor zum Paradies offen stand. Dort zeigte sich mir ein völlig anderes Gesicht der Schrift. Und ich pries mein liebstes Wort mit einer so großen Liebe, wie ich das Wort Gerechtigkeit vor Gott zuvor gehasst hatte. So war diese Stelle bei Paulus für mich wahrlich das Tor zum Paradies. Also auch hier Luther, der das auf einmal begreift. Gerechtigkeit aus Glauben, nicht aus den eigenen Werken. Gerechtigkeit als Geschenk. Das ist das, worauf es ankommt. Paulus würde uns heutzutage vielleicht zurufen, Achtung, Achtung, hab Acht, passt auf, dass ihr euch nicht auf eure eigene Herkunft, auf eure Guttaten, auf eure Persönlichkeit, auf eure was weiß ich was verlasst, dass ihr darauf euren Glauben baut. Er würde sagen, ich habe früher zur Upper Class gehört, ich habe alles richtig gut hingekriegt, ich habe es richtig gut geschafft. Aber er würde sagen, das alles ist nicht das, was mir Leben gibt. Es gibt etwas, was über all das hinweggeht, nämlich Christus. Er gibt uns Sicherheit. Und passt auf, dass ihr euch nichts anderes aufbinden lasst. Hab Acht. Hier steckt diese ganz scharfe Mahnung von Paulus drin. Schaut hin. Und wenn ihr in diesem Überhaben, in diesem überschwänglichen Erkennen Gottes euch Sicherheit sucht, dann kann euch das niemand mehr nehmen. Darauf kommt es an. Und dann habt ihr einen Grund zur Freude, auch wenn die äußeren Umstände vielleicht nicht gut sind, wenn da auch vielleicht Trauer und Angst normal sind und auch angebracht sind, weil das Leben eben schwierig ist, weil da Dinge traurig sind. Aber dann ist das immer nicht das Letzte, sondern Es gibt immer noch einen Grund zur Freude und das ist die Beziehung zu Christus. Das ist ein Ort, wo wir innerlich zur Ruhe kommen können, wo wir glücklich sein können, wo diese unzerstörbare Sicherheit der letztliche Grund für die Freude im Leben sein kann. Und das ist eine Aussage, die bei Paulus immer wieder durchklingt. Freude am Herrn. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, ich wünsche jedem Einzelnen, dass diese Freude an Gott auf der sicheren Grundlage dessen, was Christus für uns vollbracht hat, uns in dieser Zeit, in dieser Phase der Krise immer wieder zu einem Fundament wird, dass wir Freude haben können, dass wir uns darauf immer wieder ausrichten können, dass wir Sicherheit haben können in den wirklich wichtigen Dingen des Lebens. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für deinen Sohn Jesus Christus, durch den wir zu dir kommen dürfen. Wir wollen in Jesus Christus gefunden werden. Nicht in dem, was wir gut gemacht haben, nicht in dem, was wir dir zu bringen hätten, sondern alleine in Christus. Das wollen wir auch im Bruder und in der Schwester sehen, mit denen wir zusammen den Glauben teilen. Nicht mehr und nicht weniger. Danke, Jesus, dass du das in jedem Einzelnen von uns bewirken willst, in jedem Menschen, dass du da keinen Unterschied machst. Und ich bitte dich, dass du uns als Gemeinde weiterführst und dass du uns weiter formst. Und ich bete, dass du durch uns Menschen mit dieser frohen Botschaft in Kontakt bringst. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche.